Hallo allerseits. Ich freue mich, dass ich mal wieder zu euch predigen kann. Die meisten von euch kennen mich ja schon, aber ich würde mich gerne mal kurz vorstellen, vor allem für unsere ukrainischen Freunde. Mein Name ist Can und alles, was ihr euch merken müsst, ist, ich bin der Mann von Justine. Jetzt kennt ihr mich, also können wir starten. Lasst uns jetzt alle tief ein- und ausatmen und uns voll aufs Wort Gottes fokussieren. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, in den Versen 1 und 2, schrieb Paulus der Gemeinde in Korinth folgende Worte. Als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik oder scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Für Paulus war es wichtig, die Aufmerksamkeit der Christen mit seinen Briefen immer wieder aufs Kreuz zu lenken, weil er wusste, welche Kraft im Kreuz steckt. Er wusste, dass das Kreuz nicht nur ein Symbol der Strafe und des Todes war, sondern vor allem ein Symbol der Liebe und der Gnade und der Weisheit Gottes. Hätte Paulus auch scharfsinnige Rhetorik und Argumente einsetzen können? Natürlich, er war ein intelligenter, hochbegabter, top ausgebildeter Theologe. Aber für Paulus war es wichtiger, das Kreuz zu predigen, weil er wusste, dass nicht kluge Worte Menschenleben verändern, sondern die Liebe, die am Kreuz sichtbar geworden war. Und wie Paulus möchte auch ich heute eure Aufmerksamkeit aufs Kreuz lenken, und zwar auf die letzten 7 Aussagen von Jesus am Kreuz. Das sind die letzten 7 Aussagen, die uns in den 4 Evangelien überliefert wurden. Wir werden uns jetzt die Aussagen in ihrer chronologischen Reihenfolge nach und nach anschauen und ihr könnt darauf achten, was ihr von Jesus lernen könnt. Jeder von uns wird irgendwann kurz vor seinem Lebensende letzte Worte aussprechen. Meistens sind es Worte, die aus tiefsten Herzen kommen, ja, die einem nochmal wichtig sind. Und so war es auch bei Jesus. Seine letzten Worte waren sehr tief, ja, und sehr kräftig und sehr bedeutungsvoll. Hier seht ihr die letzten 7 Aussagen von Jesus aufgelistet. Und vielleicht hat Jesus am Kreuz auch noch mehr gesagt. Das wissen wir nicht. Alles, was wir haben, sind diese 7 Aussagen. Und wir werden jetzt, wie gesagt, durch diese 7 Aussagen durchgehen. Und ich finde es total inspirierend, dass wir aus diesem letzten kurzen Zeitabschnitt von Jesus, seinem Leben, so viel lernen können. Ja, also es ist echt krass. Fangen wir mit der ersten Aussage an. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus wurde verraten. Er wurde unschuldig gefangen genommen. Er wurde mehrfach verhört, angeklagt. Er wurde ausgepeitscht, geschlagen, angespuckt, verspottet und mit Eisennägeln an ein Holzkreuz genagelt. Jesus wusste, dass er sterben wird. Und was tat er als allererstes? Er betete zu Gott und bat Gott darum, denjenigen zu vergeben, die ihm das alles antaten. Was für ein besonderer Moment. Was für eine krasse Reaktion. Eine Reaktion, die wir aus dieser Welt nicht kennen. Wenn überhaupt, würde man noch erwarten, dass Jesus zuerst für seine Familie und für seine Freunde betet. Aber Jesus betete zuerst für seine Feinde. Und so reagieren wir Menschen nicht, wenn wir zu Unrecht angeklagt werden. Und schon gar nicht, wenn uns jemand töten will. Unsere Reaktion ist eher die, dass wir eine gerechte Strafe für diejenigen fordern, die uns schaden wollen. Jesus war nicht so. Und er war sicher häufig mit Anfeindungen konfrontiert und hat sicher viel für seine Feinde gebetet. Das kam aus seinem Herzen heraus. Wenn man jemanden unter Druck setzt und demütigt oder schlägt, dann bekommt man eine Reaktion. Dann kommt die Reaktion heraus, die in seinem Herzen steckt. Menschen unter Druck reagieren zum Beispiel eher genervt oder gestresst, zornig, ja. Wenn man zum Beispiel eine Frucht zerquetscht oder aufschneidet, dann kommt aus ihr heraus, was in ihr drin steckt. Ich habe neulich eine Wassermelone in der Küche aufgeschnitten Und kurze Zeit später kam Justine durch den Hauseingang rein und ihre ersten Worte waren so, Wassermelone. Also sie hat sofort gerochen. Marcus Tullius Cicero, ein berühmter römischer Staatsmann, Redner und Philosoph der damaligen Zeit, hat mal gesagt, dass die Kreuzigung die grausamste Art aller Hinrichtungsformen war und dass die Menschen, die damals gekreuzigt wurden, oft geflucht und geschrien und mit Beleidigungen gedroht hatten. Jesus hat das nicht getan. Er hat nicht gedroht. Aus seinem Herzen kam ein Wohlgeruch der Liebe, der Fürsorge und der Vergebung heraus. Ein Wohlgeruch, der die Menschen damals in Erstaunen versetzte und auch uns heute immer noch in Erstaunen versetzt. Und ich musste natürlich an seine eigenen Worte aus der Bergpredigt denken, wie er in Matthäus 5 ab Vers 43 gelehrt hatte: Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Jesus lehrte nicht nur Feindesliebe, sondern er lebte sie auch vor, sogar hier am Kreuz. Er erfüllte sein eigenes Gebot und erwies sich dadurch als Sohn Gottes. Deshalb trägt sein Leben auch heute noch so viel Frucht auf der ganzen Welt. Jesu Beispiel zeigt uns, dass es möglich ist, seinen Feinden zu vergeben und seine Feinde sogar zu lieben. Was für eine wichtige Botschaft, gerade in der heutigen Zeit. Lass dich von Jesu Beispiel inspirieren und bete für diejenigen, die dich verletzen und vergib ihnen. Dadurch erweist auch du dich als Sohn oder Tochter Gottes, wie Jesus sagt. Und die Tatsache, dass Jesus betete, war so besonders und so wichtig, um überhaupt vergeben zu können. Wenn ich mich von jemandem verletzt fühle und nicht bete, fällt es mir natürlich viel schwerer, demjenigen zu vergeben. Das griechische Wort für vergeben ist aphiemi und bedeutet zulassen oder auch loslassen oder auch erlassen. Manche Menschen können nicht zulassen und auch nicht loslassen und dementsprechend auch nicht vergeben. Und Jesus betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wussten die Juden und die Römer wirklich nicht, was sie tun? Sie wussten, dass sie da jemanden töteten, der ganz anders war. Aber sie hatten nicht realisiert, wen sie da gerade töteten. Oder sie wollten es nicht realisieren. Und Jesus entschuldigte hier nicht ihre Sünde, sondern ihm war bewusst, dass sie geistig gesehen alle blind waren. Ja, dass ihre Herzen verhärtet und verstockt waren. Ja, und dass sie dementsprechend nicht erkennen konnten, wen sie da gerade töteten, wer da gerade vor ihnen am Kreuz hing. Sie gingen sogar so weit, den Sohn Gottes auf eine bestialische Art und Weise zu töten. Und Jesus betete hier nicht nur für die Juden und Römer. Er betete für alle Menschen, auch für dich und auch für mich. Die Bibel lehrt uns, dass wir alle Jesus mit unseren Sünden gekreuzigt haben. Und das Krasse ist, dass Jesus mit seinem Gebet alle Menschen vor Gott in das bestmögliche Licht stellte. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es gab eine Zeit, da wussten wir tatsächlich nicht, was wir tun. Jetzt wissen wir ganz genau, was wir tun, vor allem, wenn wir sündigen. Wir wissen, was unsere Sünden mit Jesus gemacht haben. Deshalb wollen wir nicht mehr sündigen. Und wir wollen auch niemanden mehr zur Sünde verleiten. Die zweite Aussage von Jesus finden wir 9 Verse später im Lukas 23, 43. Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Zusammen mit Jesus wurden noch 2 weitere Verbrecher verurteilt und gekreuzigt und hingen dann neben ihm. Der eine der beiden Verbrecher machte sich über Jesus lustig und der andere zeigte Reue. Aber lass uns doch mal die Situation genauer anschauen und nachlesen, was die beiden Verbrecher genau gesagt hatten. Lukas 23, 39. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte: Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Dabei werden wir zurecht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Irgendwie stehen doch diese beiden Verbrecher stellvertretend für die gesamte Menschheit, oder? So viele Menschen glauben nicht an Gott. Sie glauben nicht an Jesus. Sie machen sich sogar über Jesus lustig oder klagen ihn an. Es gibt aber auch gottesfürchtige Menschen, die an Jesus glauben, die ihn als König anerkennen und ihre eigenen Sünden bereuen. Und der eine Verbrecher sagte hier zu Jesus, du bist doch der Messias, oder nicht? Er glaubte nicht an Jesus. Und dann sagt er, hilf dir doch selbst und an uns. Ja? Mach doch oder mach doch mal. So viele Menschen haben genau so eine vorwurfsvolle Haltung gegenüber Gott. Sie wollen Gott vorschreiben, wie er zu sein hat und was er tun soll. Und das sind oft Menschen, die selber schuldbeladen sind. Der zweite Verbrecher hat eine ganz andere Haltung. Er hat eine gesunde Gottesfurcht. Er wies den ersten Verbrecher zurecht und fragte ihn, ob er denn immer noch keine Gottesfurcht hatte. Die Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang aller Erkenntnis. Sie ist die Voraussetzung dafür, um überhaupt Gott erkennen zu können. Und der zweite Verbrecher schaute Jesus an und er sah Gott in Jesus. Wenn man Gottes Herrlichkeit erkennt, dann erkennt man, wie sündhaft man selber ist. Und das drückte hier der zweite Verbrecher, Jesus, aus. Vielleicht denkst du, Moment mal, ich habe doch in den Evangelien gelesen, dass beide Verbrecher sich über Jesus lustig gemacht hatten. Und das stimmt. In Matthäus 27 und Markus 15 steht das geschrieben. Warum schrieb Lukas nun, dass der eine der beiden plötzlich Reue zeigte? Was stimmt denn nun? Die Antwort ist, beides stimmt. Der zweite Verbrecher zeigte erst Reue, nachdem er gehört hatte, wie Jesus betet. Er war so bewegt von Jesu Gebet, ja, dass er im Herzen eine tiefe Reue empfinden konnte. Das ist, was Gottes Liebe und Gnade mit uns machen kann. Und Jesus versprach ihm, dass er auch am selben Tag mit ihm im Paradies sein wird. Was für ein Versprechen für jemanden, der eine Straftat begangen hat, die sicher keine Kleinigkeit war. Was für ein Versprechen für jemanden, der zum Tode verurteilt wurde und auch zugab, diese Strafe verdient zu haben. Bekehrungen müssen nicht immer lange dauern, wie wir hier sehen. Meine eigene Bekehrung ging auch sehr schnell. Ja. Ich habe nicht mal einen Gottesdienst gesehen und mich schon taufen lassen. Aber auch ich war sehr bewegt von der Liebe und der Gnade von Jesus. Auch ich hatte eine tiefe Reue in meinem Herzen und wollte mein Leben verändern und durfte das Geschenk der Gnade vor 23 Jahren in meiner Taufe annehmen. Jesus setzte sich hier für diesen Verbrecher ein, weil er ihn liebte und weil er seine Reue sah. Vor Gott sind alle Menschen Verbrecher. Jeder hat gesündigt. Aber Jesus ist bereit, jedem zu vergeben. Er schaut ins Herz von jedem Menschen und will einfach nur echte Reue sehen. Alles, was der Mann tun musste, war, seine Sünden zu bereuen und das auch Jesus auszudrücken. Und die Tür ins Paradies öffnete sich. Ich hatte letzte Woche bei mir auf Arbeit ein sehr gutes Gespräch mit einem Insassen. Ihr wisst, ich arbeite im Gefängnis. Und wir beide waren im Fitnessraum und hatten so einen Smalltalk. Und manchmal frage ich die Insassen nach der Länge ihrer Reststrafe. Ja? Ich habe ihn gefragt, wie lange sind Sie noch hier? Und er antwortete mir, noch 6 Jahre. Und so eine Antwort bekomme ich nicht so häufig. Und es wurde kurz still. Und ich habe dann ganz vorsichtig nachgefragt, ist es okay, dass ich nachfrage, was Sie gemacht haben? Und er sagte, ja, okay. Und er hat mir dann gesagt, dass er in einer Pizzeria von jemandem mit einem Messer angegriffen wurde und es dann zum Kampf kam und er das Messer entwenden konnte und denjenigen erstochen hat. Also dass er wegen Totschlag sitzt. Und wegen der Vorbereitung meiner Predigt musste ich natürlich an Jesus und den Verbrecher denken. Ja? Daran denken, wie Jesus mit dem Verbrecher umgegangen ist. Und ich habe dann spontan ihm die Geschichte von Mose erzählt. Ja? Wie Mose auch jemanden totgeschlagen hat und später zu einem gerechten Mann Gottes wurde, der dann so vielen Menschen geholfen hat. Ja? Ich habe versucht, dem Insassen irgendwie Hoffnung zu machen und hoffe, dass auch er seine Sünden bereuen wird und die Verantwortung für seine Taten annehmen wird. Der Verbrecher am Kreuz hat die Verantwortung für seine Taten angenommen. Eine Sache, die so vielen Menschen schwerfällt. So viele Menschen sehen sich eher als Opfer und sind eben nicht in der Lage, Gott um Verzeihung zu bitten. Stellt euch mal vor, der Verbrecher hätte nicht Jesus um Vergebung gebeten. Was für fatale Konsequenzen das für seine Ewigkeit gehabt hätte. Also wir sehen hier ein erfolgreiches Gnadengesuch in letzter Minute. Ja, der Mann war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, obwohl es von außen überhaupt nicht so aussah. Wir sehen, es gibt Hoffnung für jeden Menschen, solange er noch lebt. Und im Gegensatz zu uns ist Jesus sehr gnädig und gibt niemanden auf. Und wenn er niemanden aufgibt, sollten auch wir niemanden aufgeben. Gott kann das Herz von jedem Menschen verändern. Und dabei spielt das Kreuz eine ganz, ganz wichtige Rolle. Oft finden wir Menschen erst durch unsere Leiden zu Jesus, ja, wie wir hier beim einen Verbrecher sehen. Auch ich musste erst viel leiden, um zu realisieren, wie sehr ich Jesus brauche. Ja. Man kann sein Herz aber auch verhärten, wie uns der andere Verbrecher zeigt. Vielleicht fragst du dich, warum Jesus sagte, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Warum diese Frage, oder warum sagt er heute noch? Wir wissen noch, dass Jesus am dritten Tag danach auferstanden ist und über 40 Tage später in den Himmel aufgefahren ist. Warum dieses heute noch? Nun, der Ort, den Jesus hier meinte, war nicht der Himmel. Jesus meinte den guten Ort einer Zwischenwelt, in der alle geretteten Seelen nach dem ersten Tod warten werden, bis Jesus wiederkommt. Dieser gute Ort ist das Paradies. Es gibt auch einen schlechten Ort in dieser Zwischenwelt, die Unterwelt, auf Griechisch Hades. Und in ihr warten alle verlorenen Seelen, bis Gott sie richten wird. Das Wort Paradies kommt vom Hebräischen Pardes und steht im biblischen Kontext für einen wunderschönen, umschlossenen Garten oder auch Park. Und dahin sollte die Seele des reuigen Verbrechers noch am selben Tag kommen. Was für ein Versprechen. Was für eine Perspektive. Und wenn du denkst, der reuige Verbrecher ist ein Beispiel dafür, dass man nicht getauft werden muss, um gerettet zu werden, habe ich folgenden Gedanken für dich. Jesus war noch nicht gestorben und noch nicht auferstanden. Es galt noch der alte Bund. Die Taufe auf den Namen Jesu, bei der man mit Jesus stirbt und begraben wird und zu einem neuen Leben wieder aufersteht, die gab es noch gar nicht, weil Jesus dieses Gebot erst über 40 Tage später seinen Jüngern gegeben hatte. Heute gilt für uns der neue Bund. Außerdem kann Jesus vergeben, wem, wie, wann und wo er will. Er entscheidet. Er ist der Oberboss, wie meine Töchter manchmal sagen. Die dritte Aussage von Jesus ist im Johannes 19, 26 bis 27. Da steht, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte, siehe, das ist jetzt deine Mutter. Wer von den 12 Jüngern stand denn da noch am Kreuz bei Jesus? Der einzige, der noch da stand, war Johannes. Der Jünger, den Jesus ganz besonders lieb hatte und der diese Worte hier auch aufgeschrieben hat. Und es stand noch seine Mutter Maria und seine beiden Tanten, also die Schwestern von Maria und Josef und Maria aus Magdala dort am Kreuz. Und was ich so besonders finde, ist, dass Jesus mit seinen ersten drei Aussagen sich nur um andere Menschen sorgte. Hätte er das Recht gehabt, auf sich selbst zu schauen und sich zu bemitleiden? Natürlich. Trotz seiner Qualen war aber sein Blick auf andere gerichtet. Und das ist sehr besonders und das können wir von ihm lernen. Und er war ein Sohn, der seine verbliebene Mutter ehrte und sich um sie kümmerte. Und von allen, die dabei standen, hat keiner so gelitten wie Maria. Sie musste mit ansehen, wie ihr geliebter Sohn, der beste Sohn der Welt, qualvoll sterben musste. Und das muss so schrecklich für sie gewesen sein. Und Jesus sah das und er wusste das. Er dachte an sie. Keine Mutter sollte jemals ihr eigenes Kind beerdigen. Meine Oma musste letzten Dezember ihren einzigen Sohn beerdigen. Und ich habe meine Oma noch nie so weinen gesehen. Jesus sorgte dafür, dass seine Mutter versorgt sein wird. Er schenkte ihr einen neuen Sohn, Johannes, der sich um sie kümmern würde. Das nächste Mal, wenn du Schmerzen hast und leidest, dann erinnere dich an Jesus. Ja, schau von dir selber weg. Versinke nicht in Selbstmitleid, sondern denke an die, die dich lieben und die du liebst. Tu, was du für sie tun kannst und du wirst wie Jesus sein. Ein Licht in dieser dunklen Welt. Die vierte Aussage von Jesus ist wieder nur ein kurzes Gebet, ein Aufschrei. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus war hier am absoluten Tiefpunkt angekommen. Es war 3 Uhr nachmittags, er hing schon seit 3 Stunden am Kreuz. Von 12 Uhr an war der Himmel für 3 Stunden total verfinstert gewesen. Und Jesus hing da in dieser Finsternis, voller Schmerzen, hörte, wie die Menschen sich über ihn lustig machten und fühlte sich von Gott verlassen. Und er fragte Gott mit lauter Stimme, warum er ihn verlassen hat. Und vielleicht fragst du dich, warum Jesus diese Frage gestellt hat. Hatte ihn Gott tatsächlich verlassen? Und wusste Jesus wirklich nicht, warum? Er hatte doch seinen eigenen Tod schon längst angekündigt gehabt, ganz detailliert. Ja, er hat in Markus 8 oder Matthäus 16 hat er seinen Jüngern schon angekündigt, was passieren wird. Ich denke, es gibt mehrere Antworten auf diese Fragen. Jesus drückte mit seiner Frage aus, dass er in diesem Moment eine Trennung von Gott verspürte. Klar, er hat ja auch die gesamte Schuld der Menschheit auf sich genommen. Er spürte diese geistliche Trennung von Gott. Gott ist heilig. Gott ist ohne Sünde. Jesus war nun zur Sünde geworden. Er spürte die Trennung, die alle gottlosen Menschen eines Tages spüren werden, wenn sie realisieren werden, dass Gott nicht mehr da sein wird. Jesus wusste zwar vorher, was ihn alles erwarten würde, aber er hatte es noch nicht durchgemacht. Jetzt wusste er, wie es sich anfühlt, zum ersten Mal von Gott getrennt zu sein. Und das war schrecklich. Jesu Frage war also nicht eine Suche nach theologischen Antworten, sondern vielmehr ein Ausdruck seiner Leiden. Außerdem zitierte Jesus hier den Psalm 22, der genau mit denselben Worten anfängt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er betete diesen prophetischen Psalm, den er nun auch erfüllte. Jesus hatte das Wort Gottes beständig vor Augen, gerade in diesem schwersten Moment seines Lebens. Und er kannte seine Rolle in diesem Drehbuch Gottes ganz genau. Das war der Plan. Und Jesus zitiert hier die Worte Davids, nicht um allen zu zeigen, wie toll er das Alte Testament kennt, sondern weil er dabei war, all diese Prophezeiungen zu erfüllen und Gottes Werk der Erlösung für uns zu vollbringen. Und ich will an dieser Stelle mal die Verse 23 bis 25 aus diesem Psalm 22 vorlesen. Und ihr versucht bitte mal dabei an Jesus zu denken. Ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Alle, die ihr vor dem Herrn Ehrfurcht habt, preist ihn. All ihr Nachkommen Jakobs, gebt ihm die Ehre. Begegnet ihm mit Demut und Verehrung. All ihr Nachkommen Israels. Denn der Herr hat sich von der Not des Hilflosen nicht abgewandt. Und seine Leiden nicht verachtet. Ja, der Herr hat sein Angesicht nicht vor ihm verhüllt, sondern auf ihn gehört, als er um Hilfe rief. Dieser Psalm gibt uns einen Hinweis darauf, dass Gott Jesus gesehen und gehört hat. Und wir können so dankbar sein, dass er ihn gehört hat, weil wir sonst keine Vergebung unserer Sünden hätten. Dieser Psalm gab auch Jesus einen Ausblick in die Zukunft, in der auch wir heute eine wichtige Rolle spielen. Und darauf freute sich Jesus. Jesus wollte mit seinem Warum nicht wissen, wie das alles ausgehen wird, weil er kannte schon den Ausgang. Er musste sich in diesem schrecklichen Moment einfach nur daran erinnern, welche Bestimmung er selber hat und welches Versprechen ihm Gott gegeben hat. Und das gab ihm Kraft. Jesus hatte auch noch einen weiteren Psalm vor Augen, wie wir gleich sehen werden. Und das alles gab ihm Kraft. Dafür ist das Wort Gottes da. Es soll uns Mut machen. Es soll uns Perspektive geben. Es soll uns helfen zu überwinden, wenn es mal schwer wird. Und was sind all unsere Leiden im Vergleich zu der Ewigkeit, die vor uns liegt? Auch wir sollten uns immer wieder passende Bibelstellen vor Augen führen, gerade wenn wir leiden. Gott hat immer noch alles unter Kontrolle, auch wenn es sich manchmal ganz anders anfühlt, sogar so, dass er uns verlassen hat. Ich hatte in den letzten 6 Monaten auch keine einfache Zeit bei mir auf Arbeit. Und ich habe mich zum Teil auch sehr alleingelassen gefühlt. Und es hat mir geholfen, die Psalme zu lesen und vor allem an Jesus am Kreuz zu denken, ja, wie er dieses Unrecht erduldete und wie er nicht bitter wurde. Also ihr seht, wir können so viel von Jesus am Kreuz lernen. Die 5. Aussage ist wieder nur ein kurzer Satz. Ich habe Durst. Johannes 19, 28. Und ich habe mal versucht, mich in Jesus hineinzuversetzen. Jesus hat ja am Abend vorher im Garten Gethsemane stundenlang mit Gott gerungen und er hat gebetet. Es steht geschrieben, dass er sogar Blut und Wasser geschwitzt hat. Ja, er hat so viel Flüssigkeit verloren. Natürlich war er durstig. Er wurde direkt danach gefangen genommen. Und auch das wurde im Psalm 22 prophezeit. Und was taten die Soldaten? Sie gaben ihnen einen Schwamm mit Essig. Ja, das zeigt, wie verhärtet und wie unbarmherzig sie waren. Und wir sehen hier wieder eine Prophezeiung, die Jesus erfüllt hat. Im Psalm 69, im Vers 22 steht, man gab mir Galle zur Speise und Essig reichte, um mir zu trinken, als ich durstig war. Jesus erfüllte so viele Prophezeiungen am Kreuz. Wahrscheinlich erfüllte sich jede seiner sieben Aussagen, irgendeine Prophezeiung aus dem Alten Testament. Aber dieser Akt, einem unschuldigen, schwer verletzten, durstigen Menschen einen dreckigen Schwamm mit Essig anzubieten, spiegelt doch perfekt wider, wie bösartig und gewissenlos wir Menschen sein können. Er hat nicht mal einen Becher mit Wasser bekommen. Ein Sinnbild für die Sünde der gesamten Menschheit, die Jesus auf sich genommen hat und die ihn am Kreuz getötet hat. Eine weitere Interpretation, die ich mal gehört habe, ist die, dass Jesus mit seinen Worten, ich habe Durst, ausdrückte, dass er nun bereit war zu sterben. In Matthäus 20, 22 hatte er angekündigt, dass der Tag kommen wird, an dem er diesen Kelch trinken muss. Er war nun bereit, diesen Kelch zu trinken und diesen qualvollen Tod zu sterben. Dafür hatte er sich auch am Abend vorher im Garten bereit gemacht und gebetet. Jesus wusste, dass seine Leiden und sein Tod die Rettung für so viele Menschen ermöglichen würde. Und er dachte daran. Er war nun zu 100% bereit, diesen Weg bis zum Ende zu gehen und dürstete nach dieser Gerechtigkeit, die nun für alle Menschen bereitsteht. Er schaute auf das Gute, das vor ihm lag. Die sechste Aussage finden wir wieder im Johannes 19, zwei Verse danach, im Vers 30. Es ist vollbracht. Was war vollbracht? Alles, was sein himmlischer Vater ihm aufgetragen hatte zu tun, war vollbracht. Das Evangelium zu predigen, Wunder zu tun, Armen und Kranken zu helfen und die Rettung für die gesamte Menschheit zu bewirken, hatte er vollbracht. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Jesus so oft gesagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen oder die Zeit wird kommen. Ja, allein im Johannesevangelium vorher schon 12 Mal. Nun sagte er endlich, es ist vollbracht. Das, was am Kreuz geschehen ist, ermöglicht nun allen Menschen, gerettet zu werden. Wir können uns nicht selber retten. Und es gibt auch sonst niemanden, der uns retten kann. Nur Jesus kann unsere Seelen retten, weil er unsere Schuld auf sich genommen hat und ans Kreuz getragen hat. In der Apostelgeschichte 4, 12 zitierte Lukas den Apostel Petrus mit folgenden Worten. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Wer gerettet werden will, muss zum Kreuz kommen. Er muss zu Jesus kommen, weil nur Jesus retten kann. Und wenn du noch nicht zu Jesus gekommen bist, ist es noch nicht zu spät. Aber denk daran, der Weg führt nur über echte Reue und dabei hilft dir das Kreuz. Und das gilt auch immer noch für uns Christen. Ja, deshalb feiern wir auch jede Woche das Abendmahl, weil auch wir es brauchen, immer wieder erinnert zu werden. Kommen wir zur siebten und letzten Aussage von Jesus am Kreuz. Lukas 23, 46. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Jesus konnte nun endlich loslassen und seinen Geist seinem himmlischen Vater übergeben und seinen Körper dem Tod. Und das zeigt uns, dass Jesus sein Leben freiwillig aufgegeben hat. Ja, das zeigt uns, dass er selber entschieden hat, loszulassen. Ja, das zeigt uns, dass er wusste, wohin er geht. Und das zeigt uns, dass sein Werk nun vollendet war. Geistig gesehen ist für uns Menschen in dem Augenblick etwas sehr Bedeutsames passiert. Derjenige, der ohne Sünde war, ist für uns zur Sünde geworden. Er hat Gottes Zorn, der für uns bestimmt war, auf sich gezogen, damit wir nun gerecht vor Gott sein können. Jesus ist kein Opfer, das wir bemitleiden sollten, sondern ein gerechter König, der sich für uns aufgeopfert hat, weil er uns liebt. Ich möchte zum Schluss nochmal zusammenfassen, was wir so alles von Jesus am Kreuz lernen können. Jesus liebte die Menschen und war bereit, für sie zu leiden. Er betete für die Menschen, sogar für seine Feinde. Er war voller Gnade und Mitgefühl und gab niemanden auf. Er achtete auf die Herzenshaltung der Menschen und freute sich über jeden, der Reue zeigte. Jesus schaute von sich weg und sorgte sich um andere. Er vertraute Gott weiterhin, obwohl er sich verlassen fühlte. Er behielt Gottes Worte beständig vor Augen und zog daraus Kraft. Und er schaute auf das Gute, das vor ihm lag. Und er kannte sein Ziel und war bereit, dafür zu sterben. Am Anfang meiner Predigt habe ich ja Paulus zitiert, wie er die Aufmerksamkeit der Korinther auf das Kreuz lenken wollte. Und gleich im ersten Kapitel des Korintherbriefes schrieb er im Vers 23, wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für diejenigen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und wie Paulus habe auch ich heute den gekreuzigten Messias verkündigt, weil in ihm Gottes Kraft und Gottes Weisheit so deutlich zu sehen ist. Und ich hoffe, dass dich heute der ein oder andere Punkt angesprochen hat und Gott dir gezeigt hat, worin du Jesus ähnlicher werden kannst. Schau dir jetzt fürs Abendmahl nochmal diese Eigenschaften von Jesus am Kreuz an und triff eine Entscheidung darüber, worin du Jesus ähnlicher werden möchtest. Und dann bete dafür, weil Gott wird es segnen. Amen.